auf, den ich euch gerne vorlese. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinaus zu rudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus.
Komm mit. Komm mit, sagte mir ein Freund, der mich mitnahm zum Free Climbing am Thunersee. Heute sagt man dem, glaube ich, Bouldern. Und er sagt, du kannst einfach da hochklettern, ist alles sicher. Unten ist einfach Wasser. Dann gut. Ich bin so hoch geklettert, wie ich konnte, und ich war gut im Klettern. Und, aber er hat gesagt, ja, das Einzige ist, so hoch wie du kletterst, da musst du runterspringen. Weil es gibt keinen anderen Weg zurück. Und an diesem Tag habe ich den höchsten Sprung meines Lebens gemacht. Ich stand echt da so etwa eine halbe Stunde und habe hinuntergeschaut. Aber es gab einfach keinen anderen Weg. Ich musste runterspringen. Oder nochmal 70 Meter hoch, und das wollte ich nicht. Komm mit, hat er gesagt, und er hat mich auf ein Abenteuer eingeladen, das ich nie mehr vergessen habe in meinem Leben. Und das möchte ich auch dir heute sagen. Komm mit und lass dich auf ein Abenteuer ein. Ja, es wird dir Angst einflößen manchmal, aber du wirst es niemals vergessen. Es wird eine Geschichte fürs Leben. Die Worte, die uns dieses Jahr begleiten, stehen ja prominent an der Wand. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jünger sein und Liebe, das passt ja bestens zu unserem Kernauftrag, den wir erst festgelegt haben. Wir haben gesagt, wir möchten nachfolgen, Jesus nachfolgen und familiäre Beziehungen über alle Generationen hinweg leben. Und mit dieser Serie beginnt, wie schon gesagt, eben mit dir unterwegs, die neue Serie mit dieser Predigt. Und wir fragen uns, was ist denn überhaupt Jesus nachfolgen? Was heißt das? Was ist Jüngerschaft? Mit dir unterwegs, das heißt, wir sind zusammen unterwegs. Aber es heißt vor allem, wir sind mit dir, mit Jesus unterwegs. Was können wir von ihm lernen? Noch vor dem Sommer werden wir dann eine weitere Serie haben, die heißt Perspektivenwechsel oder so. Oder nein, die Gemeinde sind wir, heißt diese Serie. Und da werdet ihr auch herausgefordert, mal alles aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. Und das nicht nur geistlich, sondern auch wortwörtlich werdet ihr eine andere Sicht bekommen. Ihr werdet das dann auch hier im Raum drinnen sehen. Soll uns herausfordern, das wirklich anders zu sehen. Die Gemeinde sind wir. Wir möchten gemeinsam unterwegs sein. Komm mit. Das sind die Schlagworte, die auch unseren Prozess in diesem Jahr, den wir als Gemeinde gemeinsam gehen möchten, sie werden wichtig sein. Komm mit, unterwegs. Wir sind gespannt, wohin uns Gott als Gemeinde führen will. Aber eigentlich geht es ja heute nicht um das Jahr, sondern es geht um Petrus. Also eigentlich hieß er damals ja noch Simon. Und ich glaube, der Simon, der kommt zu schlecht weg. Und das ist nicht nur, weil er den gleichen Namen trägt wie ich. Der kommt einfach zu schlecht weg. Einige von euch haben sicher The Chosen gesehen, diese Serie über Jesus. Da wird er als Betrüger und Gambler vorgestellt. Und manchmal denken wir so an Simon Petrus als einen Verräter, wenn wir so an die Ereignisse rund um die Passionsgeschichte denken. Und da haben wir schon einige Vorurteile gegenüber diesem Simon Petrus. Und ich möchte heute euch einen Simon Petrus vorstellen, der hier im Text vorkommt. Und der kommt eigentlich nicht so schlecht weg. Erstens mal, Simon war ein tüchtiger Arbeiter. Das sehen wir daran, dass er die ganze Nacht gearbeitet hatte. Er hat zwar nicht gefangen, aber Simon war sicher nicht einer, der schnell aufgab. Nein, das war er wirklich nicht. Er vertraute auf sein Engagement, seine Arbeitskraft. Vielleicht sagt er sich, jeder ist selbstverantwortlich für sein Leben und wir haben unser Glück selbst in der Hand. Und wenn wir arbeiten und nicht aufgeben, dann werden wir bestimmt einmal auch Erfolg sehen. Doch immer wieder sah er sich mit der traurigen Realität konfrontiert, dass dieses Motto selbst für ihn nicht aufging. Während einige seiner Kollegen nicht arbeiteten und dadurch reich geworden waren, man nimmt an, dass Jakobus und Johannes, dort heißt es, sie hatten mehrere Mitarbeiter, wahrscheinlich mehrere Boote, die waren viel erfolgreicher als er. Da schien das irgendwie für ihn nicht zu klappen. Und bestes Beispiel, diese Nacht, gearbeitet, geschuftet und nichts gefangen. Gar nichts. Außer Späßen nichts gewesen. Und ich denke, er hat dann auch daran gedacht, ja, die Rechnungen müssen ja irgendwie bezahlt werden und auch die Steuern müssen bezahlt werden. Viele von euch denken jetzt Anfang Jahr auch schon wieder an die Steuern. Diese Sorgen macht er sich, während er sich am Morgen da die Netze flickte. Und merkt ihr, wie die Lebenskonzepte und die Werte, die wir haben, manchmal an der Realität zerbrechen. Und dann kommt Jesus. Simon ist am Netze flicken und hat eigentlich gar keine Zeit, aber Jesus trampelt da mitten in seinen Arbeitsalltag hinein. Ich meine, ja, Predigten, Lebensweisheiten, Wundergeschichten, Hoffnung und Religion und so, das passt ja so gar nicht mit der Arbeitswelt zusammen, oder? Da geht es um Profitmaximierung, da geht es um effizientes Arbeiten, die Konkurrenz ausstechen, gutes Management, Mitarbeiterführung. Letztlich geht es doch da um Erfolg. Wie sieht denn dein Arbeitstag aus? Worum geht es bei deiner Arbeit? Und passt da Jesus irgendwie in dieses Umfeld hinein? Wir stellen uns ja die Frage, was ist Jüngerschaft? Und bist du dir bewusst, dass Jesus sein Jüngerschaftsprogramm mit dir vielleicht gerade an deinem Arbeitsplatz beginnen will? Vielleicht könntest du beten: Jesus, ich will zulassen, dass du in meine Arbeitswelt hineinkommst. Oder: Jesus, wie willst du heute an meiner Arbeitsstelle gegenwärtig sein? Und die Antwort kommt sofort: Darf ich dein Boot gebrauchen? Sagt Jesus. Darf ich deinen Geschäftswagen leihen? Stellst du mir deine Bude zur Verfügung? Darf ich deine Arbeitsgeräte gebrauchen? Hast du Zeit, deine handwerklichen Fähigkeiten, dein Wissen für mich einzusetzen? Ich staune wirklich, wie so viele Leute hier in dieser Gemeinde ihre Profikünste, ihr Können jeden Tag oder immer wieder einsetzen. Hier über Neujahr hat jemand wieder gearbeitet, der hat sein Können eingesetzt, einen ganzen Tag investiert. Und so gibt es viele andere, die das machen. Und ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr euer Können einsetzt für die Gemeinde, für das Reich Gottes, aber auch für viele bedürftige Menschen. Danke vielmals. Möge Gott euch ganz reich belohnen. Und ich denke, ja, ich glaube, das ist der Anfang für Jüngerschaft. Wir stellen unseren Besitz Gott zur Verfügung, unser Können Gott zur Verfügung. Wir sind bereit. Und so war auch Petrus bereitwillig. Aber es ist noch nicht genug, dass Jesus sich das Arbeitsgerät von Simon ausleiht. Nun mischt sich Jesus noch tiefer in seine Arbeitswelt hinein. Und er gibt ihm eine Anweisung, die gegen all das geht, was Simon je gelernt hat und was er in all seinen Jahren an Erfahrung gesammelt hat. Einen Befehl, das kann es einfach nicht sein, dachte sich. Geh hinaus und wirf die Netze aus. Das ist doch Wahnsinn, mitten am Tag. Eindeutig unprofessionell. Nicht rational. Bist du bereit, auch auf Jesus zu hören, wenn es für dich überhaupt keinen Sinn macht? Bist du bereit, auch dann auf Jesus zu hören, wenn es über dein Wissen und deine Erfahrung hinausgeht? Und ich finde es interessant, wie Lukas da die Reaktion beschreibt oder nicht beschreibt. In Vers 5, lest dort mal, da steht: Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Das ist die traurige Realität. Hä? Und der Text geht dann da einfach so nahtlos weiter. Aber ich bin überzeugt, da kam eine lange, lange Pause dazwischen. Und ein hörbares Schlucken und ein unsicheres Zögern. Und dann so ein Gestammel, aber weil du es sagst, will ich es tun. Jesus will zuerst sein Arbeitsgerät. Und das Zweite, was Jesus jetzt von dir herausfordert, ist dein ganzes Vertrauen. Mehr Vertrauen. Mehr als was? Einfach mehr Vertrauen. Aber mehr als was denn? Einfach mehr als alles, was du weißt. Und an diesem Punkt, da dürfen wir ruhig zögern oder vielleicht laut schlucken. Denn jetzt will Jesus uns in eine noch tiefere Nachfolge hineinführen, als wir es bisher gekannt hatten. Und dazu braucht es eine aktive Bereitschaft. Bist du bereit, alles, was du weißt, was du bisher an Erfahrung gesammelt hast, neu von Jesus definieren zu lassen? Bist du bereit dazu? Zum Beispiel, dass dein Glaube an das selbstgemachte Glück und an die Tüchtigkeit hinterfragt wird. Dass wir ja in Wahrheit ja letztlich ganz von Gott abhängig sind und alles von ihm kommt. Ja, das hinterfragt uns. Oder der unbewusste der Glaube, dass Gott keine Wunder tut, wenn wir doch selbst Profis sind. In diesen Bereichen, wo wir Profis sind, da tut er keine Wunder. Oder der unbewusste Glaube, dass Arbeit und Glaube nicht zusammenpassen. Aber Gott möchte genau in deinen Arbeitsalltag hineintreten. Und nun kommst du an diesen Punkt in der Nachfolge von Jesus, an dem er dein ganzes Denksystem, deine Glaubensgrundsätze hinterfragt und neu definieren will. Und du kannst wie Petrus auch sagen, ja, du darfst ruhig zögern, aber du kannst wie Petrus sagen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Weil du es sagst, will ich es tun. Sag es für dich ganz allein an deinem Platz, für dich. Du kannst es auch laut sagen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Ja, ich war auch an diesem Punkt, weil du es sagst, will ich es tun. Eigentlich wollte ich nach dem Wirtschaftsgymnasium in die Wirtschaft gehen, am liebsten zur Bank und da Karriere machen und viel, viel Geld verdienen. Doch meine ersten Bewerbungen verliefen nicht so gut. Meine Noten waren auch nicht so gut damals. Und dann wollte ich halt eben, wie das so alle machen, die schlechte Noten haben, Lehrer werden. Und als dann in Brasilien in einer Missionsschule plötzlich dringend Lehrer gesucht wurden, war das meine Möglichkeit, das schien da so die Möglichkeit für ein Praktikum eigentlich, bevor ich dann an die pädagogische Hochschule ging. Und ich habe am Anfang erst meine Zeit zur Verfügung gestellt und jetzt für Gott einen Einsatz gemacht im Ausland. Doch dann kamen Menschen auf mich zu und sie sagten mir, ich sollte doch Theologie studieren. Aber ich wollte nicht. Sie sagten, ich hätte Gaben dazu, doch ich habe gezögert, ich zweifelte und ich wollte unbedingt ein Zeichen doch von Gott haben. Einen Brief vom Himmel, das wäre doch toll. Und der Brief kam tatsächlich. Ein Lehrer, mit dem ich über die pädagogische Hochschule gesprochen hatte, der schrieb mir plötzlich so unerwartet nach Brasilien. Ich kannte den gar nicht richtig. Und der schrieb dann, ich soll doch lieber Theologie studieren. Ich denke, was denkt er sich da aus? Also was sagt er mir, ich soll Theologie studieren? Er ist derselbe Lehrer. Aber das war mein Geh hinaus und wirf die Netze aus Moment. So das völlig Unverständliche. Und obwohl ich nun den Brief vom Himmel erhalten hatte, zögerte ich immer noch und ich arbeitete ein Jahr lang an verschiedenen Temporärstellen, bevor ich mich dann doch völlig zweifelnd am Theologiestudium anmeldete. Es war ein Schritt ins Dunkle hinein, in die völlige Ungewissheit. Und ich wusste nicht, ob es das Richtige war und es gab ein sogenanntes Berufungsgespräch. Man musste berufen sein damals noch und ich sagte von Anfang an, also ich weiß nicht, ob ich in 2 Wochen bin ich hier wieder weg. Vielleicht klappt es gar nicht, wir werden es sehen. Doch die haben mich trotzdem angenommen und nach 2 Wochen wusste ich, das ist mein Platz. Und ich habe es seither nicht mehr bereut. Warum? Weil ich einen Schritt ins Ungewisse gemacht habe, weil ich etwas Irrationales gemacht habe aus meiner Sicht. Wer Jesus nachfolgt, der wird immer wieder erleben, dass Jesus ihn vor die Wahl stellt, einen Schritt ins Ungewisse zu machen. Das ist wie Gehen auf Wasser. Und Petrus hat ja Erfahrung mit Gehen auf Wasser, gute und schlechte. Und so ging es. So muss es auch damals Simon Petrus gegangen sein, als er jetzt auf dem Boot zum zweiten Mal hinausfuhr. Und er dachte, ja, völlig, völlig verrückt, was wir da machen, am Tag die Netze nochmals auswerfen. Und was daraus geworden ist, die Geschichte kennt ihr, habt ihr sie gehört, ja. Jesus hat eine Gabe, uns zu überraschen, wenn wir es wagen und wenn wir sagen, weil du sagst, will ich es tun. Weil du sagst, will ich es tun. Was willst du tun, weil Jesus es sagt? Was hat er dir vielleicht schon lange gezeigt? Und du brauchst vielleicht gar keinen Brief mehr, wie ich es gebraucht habe. Aber du zögerst noch. Wir haben gesehen, Simon war gar nicht so schlimm wie sein Ruf. Er war ein tüchtiger Arbeiter, er gab nicht auf. Er war bereitwillig zu helfen und er stellte seinen Besitz Jesus zur Verfügung. Er hört auf Jesus, selbst wenn er es überhaupt nicht versteht. Und trotzdem kommt er nach dem großen Fang zurück und sagt in Vers 8, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also ich habe mich wirklich gefragt, welche Sünde hat denn Simon eigentlich begangen hier? Wisst ihr das? Könnt ihr mir das sagen? Vielleicht hat er ja an all das gedacht, was er schon in seinem Leben verbockt hat, aber ich glaube, es muss irgendetwas mit dieser Geschichte zu tun haben. Er hat doch gehorcht, er hat doch Jesus geholfen. Was hat er denn falsch gemacht? Wie kommt er zu dieser Erkenntnis, dass er nicht würdig ist, mit Jesus zu gehen? Ich glaube, Simon erkennt seine Sünde darin, dass er Jesus nicht sein ganzes Leben anvertraut hat. Er hat Jesus gehorcht, er hat getan, was Jesus wollte, aber ihm total und so bedingungslos zu vertrauen, das ist ihm wirklich schwer gefallen. Es fällt auch uns schwer. Das Boot hat er ihm schon geliehen. In die Arbeitswelt hat er ihn hereingelassen. Meine Religiosität am Sonntag oder bei einer Predigt, ja, das widme ich ihm, aber mein Alltag lieber nicht. Viele schöne Werte von Jesus befolgen, um ein besserer Mensch zu sein, ja, das auf jeden Fall. Aber über mein Denkvermögen hinaus, über meine Erkenntnis und Erfahrung hinaus, ihm ganz zu vertrauen, also das weiß ich nicht. Und darum sagt Simon Petrus, ich bin ein Sünder. Er wollte Jesus nachfolgen, aber nur so weit, wie er es selbst bestimmen konnte. Nur so weit, wie er es selbst begreifen konnte. Nur so weit, wie er selbst die Bedingungen für diesen Bund festlegen konnte. Doch jetzt nach diesem Wunder, dass ja Petrus in seinem Berufsstolz als Fischer zutiefst beleidigt hat, oder? Ein Wunder, das geht direkt in seine Identität hinein. Also das muss ihn tief bedrückt haben. Jetzt nach diesem Wunder hat er gemerkt, ja, das Nachfolgen von Jesus hat ja viel größere Auswirkungen auf mein Leben, als ich mir das je hätte vorstellen können. Das geht ja viel weiter, als ich dachte. Und darum sagt Petrus, ich bin ein Sünder. Ich habe nicht die Hälfte von dem gecheckt, was ich eigentlich begreifen sollte. Auch wir lassen uns von Jesus nur so weit führen, wie wir es selbst bestimmen. Auch wir trauen vielleicht Jesus nicht zu, dass er unser ganzes Leben neu definieren möchte. Was ist deine Reaktion? Was ist unser Ausruf? Ja, es geht noch weiter. Das Beste kommt noch. Jesus ist noch nicht fertig mit Simon. Jetzt, da er bereit geworden ist, alles aufzugeben, was er in seinem Stolz besagt. Da gibt ihm Jesus eine neue Identität. Schau mal Vers 10. Fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Ja, das ist furchteinflößend. Ja, da dürfen wir zögern. Wenn Jesus uns so in die Nachfolge rufen will, dass er nicht nur unsere Sachen leiht, nicht nur unsere Denksysteme auf den Kopf stellt, sondern uns eine neue Identität gibt. Und das ging ja bei Petrus so weit, bei Simon so weit, dass er einen neuen Namen erhielt. Petrus, Fels. Und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen, hat Jesus gesagt. Also die Identität wurde völlig neu definiert von Jesus. Er hat sogar einen neuen Namen bekommen. Nein, nicht alle, die Jesus nachfolgen, müssen Apostel werden oder Gemeindeleiter oder Pastoren. Aber alle, die Jesus nachfolgen, die will er in eine neue Identität hineinführen, die von ihm bestimmt ist und von dem bestimmt ist, was Jesus über uns denkt und nicht, wie du dich selber siehst. Und nicht so, wie die anderen dich sehen. Und nicht so, wie du vielleicht von Kind auf geprägt worden bist. Jesus will uns zu geliebten Kindern des Vaters im Himmel machen, deren Sünden ja vergeben sind und die deshalb ganz nahe bei ihm bleiben dürfen und nicht sagen müssen, geh weg. Er macht uns zu seinen Jüngern. Er macht uns zu Kindern des Lichts, haben wir erst darüber gehabt im Thessalonicher Brief. Er macht uns zu Botschaftern der Versöhnung mit Gott, zu Botschaftern für die Menschen. Er macht uns zu einem Volk von Priestern, Königen und Propheten. Er macht uns zu Gottes Eigentum. So sieht Gott dich. Und welche Identität möchte Jesus dir denn geben? Stell dir diese Frage. Und Jesus sagt zu dir, komm mit. Komm mit, lass dich auf ein Abenteuer an. Und das heißt da, sie brachten die Boote an Land. Sie ließen alles zurück. Und gingen einfach so mit Jesus mit. Komm mit, sagte derselbe Freund am gleichen Tag. Wir gehen schwimmen im Thunersee, bis er mich dann durch die Schleuse hindurchführte am Thunersee, wo 2 Wochen später dann Menschen daran gestorben sind. Aber es war ein unvergessliches Erlebnis. Ja, es ist manchmal furchteinflößend, wenn Jesus uns ruft, komm mit. Es hat große Auswirkungen, aber das lohnt sich. Wenn diese Predigt dich angesprochen hat, dann wird dir sicher auch das nächste Lied ansprechen. Wir werden es bald hören. Und wenn du jetzt merkst, ich brauche jemanden, der für mich betet, ein Segensgebet, wie immer, haben wir das im Gottesdienst Menschen da, die für euch beten werden. Nehmt das auch in Anspruch. Und in diesem Lied ist es ist wie ein Gebet, dass wir jetzt gemeinsam antworten auf diese Predigt. Wenn du nicht willst, musst du es auch nicht singen. Das heißt nämlich dort so, ich will mit dir gehen. Bleibe mit dir stehen. Ich breche auf mit dir, Herr, ich folge dir. Liebe, wer du liebst, diene, wie du dienst. Ich setze mein ganzes Leben ein, Herr, ich folge dir, Herr, ich folge dir. Jesus sagt zu dir, komm mit.